Deutschlandfunk Kultur heute.
Endlich mal erklärt.
Heute ein Begriff, der in die Zeit passt. Die Dystopie. Da spreche ich mal als Laie. Die ist so das Gegenteil der Utopie, würde ich sagen, in der alles gut wird. Alles wird nämlich schlecht. Katastrophe, Zerstörung, Depression. Aber woher kommt das eigentlich und warum sind solche Schreckensszenarien so populär und zwar anhaltend, nicht nur in schwierigen Zeiten? Meine Kollegin Tanja Lieske aus der Literaturredaktion kennt sich mit Wörtern aus. Der Begriff kommt aus der Antike offenbar. Aber gab es in der Antike eigentlich schon Dystopien oder sind die sozusagen erst später als solche bezeichnet worden?
Das Genre ist relativ jung. Es ist sogar jünger als die Utopie. Stilbildend für die Utopie gilt ja der Roman Utopia von Thomas Morus, der ist von 1516. Aber die erste Dystopie folgt dem Zeitalter der Industrialisierung. Also wir haben es mit Dystopien immer mit einer Zeit von Umbrüchen zu tun. Dystopien haben oft etwas Seismografisches, nehmen in verblüffender Weise vorweg, was sich ereignen wird. Das sieht man auch bei Aldous Huxley, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen. Seine Schöne neue Welt aus dem Jahr 1932 beschreibt eine Gesellschaft, die auf ständige Selbstoptimierung ausgerichtet ist. Eine Welt auch, in der sich die Menschen künstlich fortpflanzen mit der Möglichkeit einer genetischen Selektion. Ganz schön hellsichtig.
Naja, vorher gab es vielleicht eher sowas wie finstere Prophezeiungen, was dann alles Schlimmes passiert, womit wir wieder so ein bisschen im Bereich der Religion werden.
Aber des Orakelns.
Ja, also irgendwie wird alles schlecht durch Einwirkung zum Beispiel oder durch einen strafenden Gott oder sowas in der Weise. Aber gibt es einen Zusammenhang zwischen Dystopie und Industrialisierung, also sozusagen einen zeitlichen Konnex?
Also die Dystopie ist eigentlich die Welt jenseits von Gott. Und das, was wir da treffen, haben wir Menschen uns selber zuzuschreiben. Das ist das Interessante an diesem Genre. Es gibt so bestimmte Themen und Motive, die variiert werden. Zum Beispiel, man hat es mit einer Zeit des politischen Totalitarismus zu tun. Man bewegt sich in einer Gesellschaft verknappter Ressourcen. In einer Gesellschaft auch, die undurchlässig geworden ist, in der vielleicht wenige alles haben und alles nichts haben. Militärische Vernichtung und auch Seuchen tatsächlich ist eine beliebte Konstante der dystopischen Erzählung.
Ja, Seuchen, da sind wir sozusagen in der unmittelbaren Gegenwart. Und wenn man sich anschaut, wie offensichtlich in den USA die Menschen Waffen und Munition horten jetzt, weil sie Angst haben, ja, vor einer Dystopie, aber damit sie vielleicht sogar selber erzeugen. Wie sieht es mit den Seuchen aus? Kommen die vor häufig in dystopischen Romanen zum Beispiel?
Ja, es ist wirklich sozusagen das Thema, das sich durchzieht. Der erste so benannte in der Literaturwissenschaft dystopische Roman ist von Mary Shelley, die auch den Frankenstein geschrieben hat, heißt Verney, der letzte Mensch. Und da haben wir es tatsächlich schon mit einer Pestseuche zu tun, die auch Kontinente überspringt. Also diese Sorge vor Seuchen, vor Bakterien ist wirklich so alt wie die Menschheit.
Ja, und fast das Schlimmste ist ja dann, wenn man der Letzte ist, also der letzte Mensch sozusagen, eine entvölkerte Welt. Uns fällt es jetzt schon schwer, Abstand zu halten, die sozialen Kontakte etwas distanzierter auszufüllen. Und wenn man dann völlig allein ist, das ist sozusagen das Schlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann an Dystopie. Kann man sagen, dass das, Sie haben gesagt, in der Industrialisierung beginnt das, zunehmend ein Thema wird, also heute in der Gegenwart intensiver noch betrieben wird als in der Anfangsphase?
Nach meiner Beobachtung sind Dystopien eine ganze Weile verschwunden gewesen, haben aber in den letzten beiden Dekaden eine richtige Renaissance erlebt. Und ich habe mir überlegt, woran das liegen könnte und bin auch wieder zu dem Schluss gekommen, dass wir tatsächlich in einer Umbruchszeit leben. Also es gibt ja so große Themen, die auch immer die Zeitungen und auch unseren Funk beherrschen, Globalisierung, Beschleunigung, Digitalisierung. Damit geht eine grundsätzliche Veränderung des Lebens einher, eine Unsicherheit, vielleicht auch das Gefühl von Kontrollverlust oder von Ausgeliefertsein. Und das wiederum hat auf dem Literaturmarkt ja geradezu zu einem Boom von Dystopien gesorgt.
Liegt vielleicht auch in der menschlichen Natur, wo Sie das jetzt so schildern, dass man halt jede Art von Veränderung erstmal auch in die schlechte Richtung denkt, wenn nicht gerade gebratene Hähnchen drin vorkommen, die einem in den Mund fliegen. Das ist natürlich auch, hat was mit den Prophezeiungen zu tun, die wir vorhin angesprochen haben. Also diese mittelalterlichen oder sogar noch vormittelalterlichen Prophezeiungen, biblische möglicherweise, die da zu finden sind. Es geht immer irgendwie um extremste Zustände und eben auch um die Voraussagung dessen, was da vielleicht kommen mag. Ist denn irgendwas mal eingetroffen von dem, was prophezeit wurde?
Ja, es gibt tatsächlich einen Text, der ein Virus vorhergesagt hat, das aus Wuhan kommt. Das Virus Wuhan Fun 400 in einem Buch von Dean Koontz. Dieser Roman Eyes of Darkness ist fast 40 Jahre alt. Also das ist ganz interessant.
Hat er gewusst, dass es da ein großes Labor gibt oder wie ist er drauf gekommen?
Ich weiß auch nicht, wie er da drauf gekommen ist. Literatur ist eben manchmal auch ein bisschen magisch.
Das sind die großen Dystopien sozusagen, die literarisch ausgebreiteten epischen Dystopien. Finden wir es auch im Alltag? Also wir kennen alle irgendwie die Überlegung, dass alles den schlimmstmöglichen Ausgang nimmt. Aber wie zeigt sich das sozusagen konkret?
Ja, ich war jetzt natürlich ein bisschen gebrieft durch unser Gespräch heute. Ich habe mir heute den Spiegel in die Hand genommen und habe mal geschaut, was da auf der Titelseite steht. Da sind mir die Worte Angst, Droht, Riskant und Lagerkoller ins Auge gesprungen. Also die Dystopie ist natürlich auch eine bevorzugte Erzählung des Journalismus. Und man könnte vielleicht sogar mal überlegen, ob man es auch andersrum erzählen könnte, das, was wir in diesen Tagen erleben.
Weil man mit Angst Aufmerksamkeit erzeugt, könnte man das so sagen?
Unbedingt, unbedingt.
Gehen Dystopien eigentlich immer schlecht aus? Also bei den Utopien ist es ja so ein bisschen offen gehalten im Grunde. Es geht eher so darum, das ist etwas, das kann ich mir ausdenken, aber es ist nicht Realität. Es könnte möglicherweise unter bestimmten Umständen Realität werden. Bei den Dystopien ist immer negativ konnotiert?
Die klassische Dystopie geht tatsächlich richtig schlecht aus. Es ist in dem Text aber auch angelegt eine Wendung zum Guten. Und ganz interessant ist, dass das Genre in der letzten Dekade eine Erneuerung durch die Jugendliteratur gefunden hat. Susan Collins, die Tribute von Panem. Und das geht ja wirklich, das ist ja eine Vorgabe dieses Genres. Der Jugendroman muss ein gutes Ende haben. Und ich finde, das kann man sich in diesen Tagen durchaus auch zu Herzen nehmen. Denn wenn wir uns mal anschauen, was tatsächlich passiert unter Covid-19, natürlich viel Schreckliches, Herr Biesler, aber auch vieles, was wirklich wünschenswert ist. Viel Solidarität, viel Mitmenschlichkeit und viel Gemeinschaftsgefühl.
Tanja Lieske hat uns die Dystopie endlich mal erklärt. Dankeschön.